Ich habe heute ein Thema ausgesucht, was mich in letzter Zeit stark beschäftigt hat. Das Thema lautet Leiden in der Nachfolge Christi. Der Bibeltext dazu, oder es sind zwei Texte, die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Das ist der 1. Petrus 2, die Verse 19 bis 25. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch was Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit auch ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Eine liebe Schwester, die ihr alle sehr gut kennt, hat einmal gefragt, ob wir hier in Deutschland als Christen ein schlechtes Gewissen haben sollten, weil wir nicht so leiden wie zum Beispiel verfolgte Christen weltweit. Es kam aber auch sofort die Frage hinterher, ob es etwas Positives jetzt geben wird, etwas Auferbauendes in dieser Predigt. Aber dazu würde ich euch bitten, ganz bis zum Schluss zu warten. Wir können unseren Glauben hier noch frei leben, ohne befürchten zu müssen, verfolgt zu werden. Wir können der Bibel lesen, ohne Angst haben müssen, dafür bestraft zu werden. Wir können das Evangelium noch recht frei verkündigen, ohne dafür mit Repressalien rechnen zu müssen. Wir können noch christliche Bücher schreiben und sie auch veröffentlichen. Es ist alles noch möglich, auch wenn immer mehr Bedrängnis auf uns zukommt. In der Bibel steht jedoch auch geschrieben, dass wir durch viel Leiden ins Reich Gottes hineingehen müssen. Das lesen wir zum Beispiel schon in der Apostelgeschichte 14, im Vers 22. Da war Paulus mit Barnabas unterwegs, unter anderem auch in Antiochia. Und sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Oder wir lesen ja auch im 1. Thessalonicher Brief, im Abschnitt 3, Vers 3, wo Timotheus gesandt wurde, um die Geschwister zu stärken, zu ermahnen, dass nicht jemand wanken wird in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst, dass uns dies bestimmt ist. Wie passt das zusammen? Bei einem Moslem oder einem Hindu, der zum Christentum konvertiert, können wir sehr schnell nachvollziehen, dass er Leid erfährt, weil er von seinem Umfeld befürchten muss, geächtet, verfolgt oder sogar getötet zu werden. Deshalb versucht er, seinen Glauben oft heimlich auszuüben. Doch etliche von uns würden in diesem Zusammenhang sagen, dass wir in der Bibel doch auch lesen, dass wir unseren Glauben weitersagen sollen, weil Jesus uns dazu beauftragt hat. Wir lesen Matthäus 5, im Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht, also das ist jetzt die Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden, die Neuübersetzung. Deshalb kommen hier ein paar Worte vor, die eine moderne Übersetzung sind. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet noch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Solche Geschwister erfahren also in doppelter Hinsicht Leid. Und immer mehr sind dazu bereit, diesen Weg auch zu gehen. Auch wenn es Demütigung, Verfolgung und sogar Tod bedeuten kann. Wir denken da an die Geschwister im Iran, in China, in der arabischen Welt, aber auch in vielen afrikanischen Staaten. Oder in Matthäus 10, Versen 32 bis 35 lesen wir: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Wir würden solchen Christen vielleicht solche Bibelverse vorhalten, die sich vor ihrem eigenen Umfeld nicht zum Glauben bekennen. Aber wie steht es mit uns? Leben wir das, was wir von ihnen erwarten? In Ländern, die christenfeindlich sind, sind diese Menschen zum Leiden berufen. Sie leiden letztendlich, weil sie Feinde haben. Der Feind ist der brüllende Löwe, der umhergeht, um zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Der Teufel, der Satan, der nicht will, dass Menschen zu Jesus kommen, er will sie, uns von unserem Retter wegziehen. Das lesen wir im 1. Petrus 5, Vers 8. Dort ist die effizienteste Waffe des Satans die Verfolgung. Doch wie sieht es bei uns aus? Welche Waffen setzt er bei uns ein, die wir zwar keine Verfolgung erleiden müssen, jedoch ständig mit seinen Angriffen rechnen müssen? Wir müssen immer mit seiner Heimtücke rechnen, auch bei uns hier. Da er hier bei uns beispielsweise andere Mittel einsetzt, um uns von Jesus wegzuziehen, Ungläubige davon abhält, Jesus zu finden. Eines seiner privaten Mittel ist zum Beispiel die Ablenkung, mit der er versucht, uns von Jesus wegzuziehen oder uns gar nicht an ihn heranlässt. Dies gelingt ihm leider immer häufiger, da er vermehrt versucht, uns durch zum Beispiel die sogenannte Genusssucht, diesen sogenannten Hedonismus oder Sorgen über die Zukunft in unserem Leben, über Geld, über Besitz und dergleichen abzulenken, indem wir dadurch immer weniger Zeit für unseren Herrn und für Dienste an ihm haben. Wir kennen alle unsere Ausreden. Nein, da kann ich nicht, da muss ich zum Fußball. Nein, ich kann nicht in die Versammlung, weil mich Verwandte besuchen. Muss mal sehen, ob ich da nicht andere Termine habe und so weiter und so fort. Der Satan versucht uns von unserem wahren Genuss unseres Lebens, von Jesus Christus wegzuziehen. Jesus ist der wahre Genuss in unserem Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er will nicht, dass wir uns an Gott erfreuen und ihm unser Leben ganz zur Verfügung stellen, um ihm zu dienen, worin der Sinn unseres Lebens als Christ besteht. Das ist der Sinn unseres Lebens, Jesus zu dienen, zu loben, zu ehren. Viele Menschen, teilweise auch Christen, fragen sich eben dies. Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich auf der Erde? Warum muss ich dies und jenes ertragen, wenn ich ihm nachfolge? Für viele Ungläubige scheint klar zu sein, dass man hier auf der Erde ist, um das Beste einfach für sich herauszuholen. Nach dem Tod ist dann Schluss, das war's. Oder aber es gibt welche, die sagen, bestimmt gibt es da irgendwen oder irgendjemanden oder irgendetwas, das mir sowohl im irdischen Leben als auch danach weiterhilft und sowohl hier auf der Erde alles genießen zu können, aber vielleicht auch in der Ewigkeit im Himmel einen Platz zu bekommen. Wir kennen ja die sogenannte Allerweltsmeinung. Alle, die gute Werke getan haben und ein ordentliches Leben gelebt haben, kommen in den Himmel. Das kennen wir aus unserem Umfeld. Hölle gibt es nicht. Dies ist nur eine Angstmache der Bibel oder von uns Christen. Doch für uns Christen muss ganz klar sein, dass unser Sinn des Lebens darin besteht, Jesus zu dienen, ihn zu ehren, wie der Walter das vorhin gesagt hat, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm immer ähnlicher zu werden, hier auf Erden sein Königreich mitzubauen. Oh, welch ein Vorrecht wir haben. Wir dürfen sein Reich hier auf der Erde bereits mitbauen. Jeder einzelne von uns. Es ist ein ganz hervorragendes Privileg, das wir haben. Ich hoffe, wir sind uns dessen bewusst. Wir müssen uns dessen aber auch bewusst sein, dass dies mit Leiden verbunden sein muss, in welcher Form auch immer es bei uns Einzelnen in der Nachfolge auch auftreten mag. Im Vers 21, im 1. Petrus 2, Vers 21 lesen wir: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. In einer guten Auslegung von William MacDonald habe ich eine schöne Metapher in diesem Zusammenhang gelesen, die da lautet: Man nehme ein schönes Buch mit meisterlicher Schönschrift, die von Jesus, und wir als seine Schüler sollen es so ähnlich wie möglich wiedergeben. Wenn wir das Original sorgfältig kopieren, dann wird unsere Abschrift gut werden. Doch je mehr wir uns vom Original entfernen, desto schlechter wird die Wiedergabe dieser Schönschrift werden. Also unsere Sicherheit besteht also darin, so nah wie möglich am Original, an Jesus Christus, zu bleiben. Dies sollten wir jedoch nicht anwenden, wenn es darum geht, zum Beispiel das Bild Mona Lisa zu kopieren, beziehungsweise es nachzumalen. Da würden wir wahrscheinlich Probleme kriegen. In Markus 8, im Vers 34 bis 35, lehrt Jesus ganz klar: Wer mir nachfolgen will, also seine Berufung leben möchte, muss Leiden auf sich nehmen. Es heißt, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wie kann man das verstehen? Mit Selbstverleugnung meint Jesus, dass man abkehrt von seinem Egoismus, seiner Selbstzentriertheit, alles nur auf sich selber bezieht, dass man sich abwendet vom Götzendienst in jeglicher Form und sich verabschiedet, sein Leben ganz für sich selbst nur nach dem Diktat des Eigennutzes zu leben. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, nicht sein Kreuz, nicht Jesus Kreuz auf sich zu nehmen, das hat der Herr bereits für uns getan, sondern sein eigenes Kreuz zu tragen, indem man all das erträgt, was Gott einem in seiner Nachfolge auferlegt. Dieses Kreuz auf sich nehmen bedeutet auch, gehorsam dem Willen Gottes zu tun. Gehorsam gegenüber Jesus und dem Evangelium, also vorbehaltlos zu akzeptieren, was die Wege Gottes mit uns sind. In diesem Folge mir nach steckt der Aspekt der bedingungslosen Nachfolge Jesu. Bedingungslos. Da musste ich auch ganz schön knabbern, als ich das gelesen habe. Sozusagen Jesus immer weiter nachfolgen, auch wenn es anfänglich, speziell für Frischbekehrte, schwierig sein kann, ganz bestimmt. Doch durch diese Nachfolge kann man in seinen Aufgaben wachsen. Und wachsen bedeutet, dass man es dann an den Früchten bei demjenigen erkennen wird. Eindeutig wird man es an den Früchten erkennen. Zu den Aussagen der Schrift. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, heißt, dass er an seinem irdischen Leben im Unglauben festhält und nicht das ewige Leben bei Gott, in das ewige Leben bei Gott eingehen wird. Wer sein Leben um Jesu und des Evangeliums willen verliert, wird es erhalten. Das heißt, das ewige Leben im Himmel in der Herrlichkeit bei Gott. In unserer Wohlstandsgesellschaft wird uns von allen Seiten eingeredet, dass wir Anspruch darauf haben, uns ständig wohlzufühlen, keine Spannungen, keine Schwierigkeiten zu haben, zu erleiden und uns alle Wünsche spontan erfüllen sollen und können. Diese Form des alltäglichen Lebens versuchen wir dann auch auf unser Glaubensleben zu übertragen. Auch dort sollte es nach Möglichkeiten ohne Spannungen, ohne Leid vonstatten gehen. In der Gemeinde, es muss alles wunderbar sein, es darf keine Auseinandersetzung geben. Es wird auch nie Meinungsverschiedenheiten geben. Doch ich denke, der Herr hat das anders gesehen. Wir dürfen in Liebe uns auch mal korrigieren, uns auch mal ermahnen. Und dieses Dilemma dabei ist, dass in der Bibel über den geistlichen Bereich genau das Gegenteil gesagt wird. Geistliches Wachstum ist jedoch immer mit Wachstumsschmerzen verbunden. Immer. Die Rebe, die in Johannes 15 mehr Frucht bringen soll, die muss beschnitten werden. Und für die Rebe ist dies ein schmerzlicher Vorgang. Ihr kennt ja diese Metapher mit dem Weinstock, mit der Rebe, wer die Rebe ist. Die Bibel erwähnt dabei eine geistliche Fähigkeit, die uns untrennbar mit der Nachfolge verbunden ist. Es geht um unsere Leidensfähigkeit, um unsere Leidensbereitschaft. Dabei gibt es drei Arten von Leiden. Leiden von außen, dabei erfahren wir Böses und Nöte, die einem andere zufügen. Also in unserer Nachfolge, wir werden das erleben. Wir erleben das auch jetzt schon. Wir werden ausgelacht, wir werden belächelt, wir werden nicht ernst genommen. Die Bibel ist ein Märchenbuch und so weiter und so fort. Das sind Angriffe gegen uns, was uns in uns Leiden verursachen kann. Das Zweite, es gibt Leiden und Verzicht. Dabei geht es darum, ob wir bereit sind, um des Herrn und der Nachfolge willen Opfer zu bringen für ihn und die damit verbundenen Widrigkeiten auch zu ertragen. Suchen wir ein bequemes, ein bürgerliches Leben mit allem, was dazugehört, oder sind wir um Christi willen bereit, auf manches auch mal zu verzichten? Verzicht hat auch etwas mit dem Setzen unserer Prioritäten zu tun, was uns wichtig ist. Dann gibt es noch das dritte Leiden, das Leiden von innen. Das mögen irgendwelche Unglücke sein, die einem widerfahren, irgendwelche Widrigkeiten, irgendwas Übles, was wir ertragen müssen, nämlich unter schwierigen Umständen es zu ertragen, um Jesu willen. Wie könnte also das Leiden für Christus in meinem Leben aussehen? Oder wie sollte es aussehen? Ich denke, der zweite Punkt, Leiden und Verzicht, der passt sehr gut in unsere Breiten gerade und trifft am ehesten zu, zumindest nach meinem Dafürhalten. Leiden in unserem Kulturkreis könnte bedeuten, auf gewisse Vergnügungen zu verzichten, die uns davon abhalten, Jesus den Stellenwert in unserem Leben zu geben, der ihm zusteht. Jesus hat alles für uns gegeben, um uns zu retten. Alles. Er hat sein Leben gegeben. Sind wir auch bereit, alles für ihn zu geben? Oder suchen wir immer noch kleine Lücken in unseren Terminkalendern, wo wir ein wenig Zeit für ihn finden? Diese Frage können und müssen wir uns alle immer wieder stellen, auch ich. Wir müssen immer mehr darauf achten, dass wir keine Ersatzgötter schaffen, die der Satan vermehrt in unserer Zeit einsetzt, um uns von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus wegzuziehen. Das könnten sein ein zu hoher Internetkonsum, stundenlanges Surfen auf sinnlosen Seiten, was jetzt nicht heißt, dass Internet nur Fluch ist, Internet ist auch Segen, man kann es einsetzen zur Evangelisation oder zum Kommunizieren, aber viele Menschen, auch Christen, sind stundenlang im Netz unterwegs, auf sinnlosen Seiten, die nicht zur Auferbauung dienen. Oder es gibt auch solche sogenannten Spielsüchte, oder es gibt auch Geschwister, die ständig Shoppingtouren machen müssen, geht viel Zeit drauf, oder Fernsehen, Kino, Videos, Konzerte, oder auch Reisesüchte. Es gibt auch Menschen, die sind reisesüchtig. Die müssen auf jedem Erdteil gewesen sein, um es abhaken zu können, was sie denn Tolles erlebt haben. Wenn sie in der Mission unterwegs gewesen wären, wäre es sicher viel, viel sinnvoller gewesen. Oder auch das Versinken in sozialen Netzwerken. Es gibt auch Geschwister, die sich nur noch um die Familie kümmern. Familie über alles. Wir hören das immer wieder zu Weihnachten. Familie, Familie, Familie. Familie über alles. Die Familie hat bei Gott, bei Jesus einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Aber es muss vereinbar sein mit der Familie Gottes. Es muss zusammenspielen. Und so weiter und so fort. Gott will für uns bestimmt keine sogenannte, ich habe es unter Anführungszeichen gemacht, Spaßbremse sein. Will er bestimmt nicht. Doch er will, dass unser Herz ganz bei ihm ist und er nicht nur nebenbei stattfindet, wenn wir gerade mal ein kleines Zeitfenster für ihn übrig haben. Wir dürfen seine Schöpfung genießen, interessante Reisen machen, uns auch mal ein gutes Essen gönnen. Wenn dies in Dankbarkeit ihm gegenüber geschieht und nicht zum Mammon wird, dürfen wir solche Dinge gerne aus seiner Hand nehmen. Wir müssen uns dessen immer wieder bewusst sein, von wem das kommt. Vom Herrn alleine. Er stellt uns das alles zur Verfügung. Wir dürfen ihm dafür dankbar sein. So wie für alles, was er für uns tut. Und er tut alles für uns. Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir Gott nicht dazu benutzen, ihn dafür herzunehmen, unseren Frieden und unseren Wohlstand zu erhalten. Der Gefahr sind wir auch sehr, sehr oft ausgesetzt. Ich nehme mich da nicht aus. Dass er nur dazu da ist, uns zu helfen, uns hier auf Erden, wo wir keine dauerhafte Bleibe haben, gemütlich einzurichten und alle Annehmlichkeiten sozusagen mitzunehmen. In Lukas 8, in den Versen 4 bis 8 steht geschrieben, als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann, ihr kennt das alle, aber es ist immer wieder schön, wenn man sich das vergegenwärtigt. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und in den Versen 11 bis 15, da gibt es dann gleich die Deutung des Gleichnisses hinterher. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden auf. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie wieder ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören, es behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Unsere Hauptprobleme hier im reichen Westen sind oft diese sogenannten Dornen, was wir gerade gehört haben, wie in Lukas erwähnt, die uns ablenken sollen, konsequent den Weg mit Gott zu gehen. Leiden für unseren Herrn in unserer Kultur bedeutet, bereit zu sein, auf Genüsse zu verzichten, alles abzulegen, was uns daran hindert, Jesus an erster Stelle zu lieben und voller Vertrauen auf ihn, mit ihm voranzugehen. Dies beinhaltet nicht nur die Sünde, sondern alle Bürde abzulegen, was uns daran hindert, den Weg mit Jesus mit Ausdauer, Hingabe und Treue zu gehen. Da gibt es eine schöne Stelle im Hebräer 12, im Vers 1. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Immer mehr Christen, wie ich es vorhin erwähnt habe, verbringen immer mehr Zeit in sozialen Netzwerken, die ihnen zwar Unterhaltung bieten, jedoch weniger bis kaum noch Zeit lässt, sich intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, im ständigen Gespräch mit Gott zu bleiben oder aber die Gemeinschaft mit Geschwistern zu pflegen, wäre vielleicht sinnvoller. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal im Netz unterwegs sein darf, ganz bestimmt, das tue ich auch, sowohl beruflich als auch privat. Es werden aber immer weniger, die bereit sind, wichtige Dienste in Gemeinden zu übernehmen oder auch Veranstaltungen zu besuchen, die zu ihrer Auferbauung dienen könnten. Immer weniger. Wir verfallen irgendwo immer mehr dem Zeitgeist, der unseren Rhythmus im Leben bestimmen will. Wir schwimmen da oft mit und wir müssen wachsam und auf der Hut sein. Es liegt an uns und unserer Bitte im Gebet zum Herrn, uns von diesen Listen des Satans fernzuhalten, um nicht ständig neuen Versuchungen zu erliegen. Es sind ständig neue Versuchungen da. Wenn man jetzt nur den Fernseher aufmacht, was da alles auf einen einprasselt, also machen wir es einfach besser, man macht den gar nicht erst an. Die Welt kann nie diese Freude und Perspektive für die Ewigkeit bieten, die wir bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus finden können. In der Bibel lesen wir, in der Bibel zu lesen, zu beten, sich zu versammeln, sind also wichtige Tätigkeiten eines Christen. Ganz wichtig, elementar sogar. Gott immer besser kennenzulernen und dadurch im Glauben zu wachsen. Verzicht oder zumindest die Reduktion solcher Ablenkungen verursacht bei uns natürlich Leiden. Und dies wiederum erfordert Opfer von uns. die wir erbringen sollten. Und wer Opfer bringt, leidet. Wir leiden also, wenn wir nicht den uns selbst festgelegten Weg gehen können. Dann leiden wir, sondern den schmalen, unbequemen Pfad der Nachfolge. Wie es in Matthäus 7 in den Versen 13 bis 14 heißt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Gott will unser ganzes Leben. Deshalb sollten wir radikal mit Verlockungen umgehen, die uns auch zu konkreten Sünden verleiten können. Wir alle kennen solche Situationen. Und Jesus wählt oft starke Worte dafür, uns davor zu warnen. Auch diese Stellen kennen wir. Markus 9, Verse 43 bis 44. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das niemals verlischt. Er benutzt sehr, sehr dramatische Metaphern, um uns eindringlich davor zu warnen, leichtfertig zu sündigen bzw. mit Sünde umzugehen. Wenn wir jedoch echten, hingebungsvollen Glauben haben, kann uns nichts und niemand mehr von der Liebe Gottes trennen. Es kann uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen. Das ist einfach beruhigend zu wissen. Der Herr warnt uns also immer wieder, wachsam zu bleiben. Wir dürfen seinen Ruf nie vergessen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Beim Leiden im Kampf gegen die Sünde will Gott uns zur Heiligkeit erziehen. Gott will uns zur Heiligkeit erziehen, indem er uns oft diese Schwierigkeiten nicht einfach abnimmt, sondern uns vielleicht in dieser Schwierigkeit lässt, in der wir wachsen können. Er will, dass wir immer standhafter werden, dass wir geübter werden, richtig mit Situationen umzugehen. Wie geht es uns dabei, wenn wir diese Stellen in Markus 9, 43 lesen? Nehmen wir es ernst oder ist es sowieso nur eine Metapher? Wie ging es den Jüngern damals mit solchen Aussagen? Waren sie von solchen Aussagen vielleicht mehr schockiert als wir heute? Viele Christen stellen sich heutzutage die Frage, werde ich es schaffen, Jesus auch im richtigen Leid nachzufolgen? Das heißt, werde ich mich auch dann zu ihm bekennen, wenn es um meinen Leib oder sogar um mein Leben geht? Wie kann ich mich heute bereits darauf vorbereiten? Ich denke, dies kann ich nur durch ein ständiges an ihm dranbleiben erreichen, indem wir uns mit seiner Waffenrüstung ausrüsten. Ihr kennt sie alle. Wo es in schwierigen Situationen ein Schutzschild für uns sein kann. Und wo wir in solchen Situationen dann auch standhaft bleiben können, weil der Herr uns das mitgeteilt hat und uns dabei hilft, solche Situationen zu ertragen. Es gab und gibt viele Frauen und Männer, die bereit waren und sind, für Jesus ihr Leben zu lassen. Oft auch um andere in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in einem Konzentrationslager, ein Zeugnis für andere Mitgefangene zu sein. Es gab etliche, die das getan haben. Und es gab auch etliche Menschen in KZ, die sich das Leben nehmen wollten und solche haben sie davon abgehalten. Vielleicht durften sie dann auch zum Herrn finden, durch das Zeugnis von solchen Christen, die volles Leid ertragen mussten. Niemand mag gerne leiden. Verzicht als Leidensform ist für die meisten, auch für mich, unangenehm. Trotzdem redet die Bibel hoffnungsvoll davon. Leid, hoffnungsvoll, über die Berufung von Christen zu leiden. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 29, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Leiden für unseren Herrn Jesus macht uns ihm ähnlicher und dient letztlich unserer gegenwärtigen und zukünftigen Freude und unserer ewigen Glückseligkeit bei ihm in der Herrlichkeit. Das ist unsere Perspektive. Unser Herr Jesus hat sich völlig dem Willen des Vaters ausgeliefert. Er hat das getan, was des Vaters Wille war, indem er darauf vertraute, dass Gott gerecht richtet und letztlich die Seinen belohnen wird, für die unser Heiland ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünden zum Opferlamm zu werden. Er hat sein Blut für uns vergossen, alles für uns getan. Jesus litt dabei aber nicht nur körperliche Qualen, sondern auch seelische Not, indem der Vater seinen ganzen Zorn auf ihn ausgegossen hatte, wo er für uns zur Sünde gemacht wurde. Wir wissen das, aber sind wir uns dessen immer bewusst? Also ich tue mir da immer noch schwer, kann mir das oft einfach nicht vorstellen. Er litt vor allem auch daran, dass er die Erfahrung der Gottverlassenheit machen musste, die durch unsere Schuld und unsere Sünde verursacht wurde. Jesus hat dabei mehr gelitten, viel mehr als wir alle zusammen, und hat trotzdem die freudige Hoffnung der Rettung verkörpert durch die Kraft, die ihm der Vater verliehen hat. Daher sollten wir auch in Situationen des Leides voller Hoffnung und Zuversicht sein, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir vielleicht einmal körperlich wirklich leiden, dass der Herr uns dabei auch seinen tiefen inneren Frieden schenkt, um solche Situationen zu meistern und bestehen zu können. Leid kann manchmal wirklich hart zuschlagen und das manchmal den Boden unter den Füßen wegreißen. Ganz bestimmt kann es passieren, auch uns Christen. Doch wir dürfen getrost auf den Herrn vertrauen, dass er uns nie mehr zumutet, als wir ertragen können. Er mutet uns nie mehr zu, als wir ertragen können. Das lesen wir in 1. Korinther 10, im Vers 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch das steht in der Bibel geschrieben. Voller Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Zuversicht in allen Situationen des irdischen Lebens und in alle Ewigkeit. Ich möchte zusammenfassen. Erstens. Jesu Nachfolge ist mit Leid verbunden. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Jesus schenkt uns ganz viele Freuden, aber es ist auch Leid in der Nachfolge mit dabei. Gott hat bestimmt keine Freude daran, dass wir leiden, doch es trägt zu unserer Heiligung bei. Es trägt dazu bei, dass wir heiliger werden, wenn man so sagen will. Drittens, wir sollten Salz und Licht sein in einer immer finster werdenden Welt, auch wenn es mit Leiden verbunden ist und auch sein wird. Viertens, wir müssen darauf achten, dass es dem Satan nicht gelingt, uns durch seine ständigen Verlockungen mit Ablenkung uns vom Herrn Jesus fernzuhalten bzw. wegzureißen. Fünftens, wir müssen achtsam sein, dass wir nicht dem Zeitgeist verfallen, der immer gottesfeindlicher wird und Gott mehr und mehr ins Lächerliche zieht. Wenn man als Beispiel die ganze Klimareligion hernimmt, der Mensch macht alles kaputt und der Mensch wird alles retten. Eine Anmaßung, schon fast eine Gotteslästerung. Wir dürfen trotz aller Widrigkeiten der Zeit die Hoffnung und Zuversicht haben, dass der Herr trotz allem alles souverän in seiner Hand hat. Alles. Ob sei es Krankheiten, sei es Kriege, sei es Leid, in welcher Form auch immer. Und er hat uns zugesagt, dass er uns ans Ziel bringt. Wir haben nun in dieser Predigt 43 Mal, vielleicht hat jemand mitgezählt, das Wort Leid gehört. 43 Mal. Ich habe es extra aufgeschrieben, gezählt. Und trotzdem konnte Paulus in Römer 8, 18 voller Hoffnung sagen und behaupten. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also ich finde, das ist einfach so tröstlich. Ich möchte es nochmal vorlesen. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns Christen, an uns wiedergeborenen Christen offenbart werden soll. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Der Herr hat uns das zugesagt. Es ist einfach toll, diese Gewissheit zu haben, dass wir bei ihm sein werden, dass er wiederkommt, dass wir ihn sehen werden. Und diese Herrlichkeit, diese Zuversicht wünsche ich uns allen. Amen.